Willkommen zu Mit Herz und Knochen, dem Podcast für alle, die Medizin lieben und leben. Heute mit meinem Freund und Kollegen Dr. Marc Weinert. Wir kennen uns aus der Notfallmedizin und aus der Anästhesie. In der Vergangenheit haben wir in meinem letzten Podcast-Projekt uns kennengelernt und dabei eigentlich gemerkt, dass wir einen ziemlich großen Overlap in Lebensgeschichte haben und Interessen haben. Und deswegen sind wir in Kontakt geblieben. Zudem ist Marc ja ein Kommunikationsexperte und das Know-how von Marc hat mich schon öfters persönlich weitergebracht und deswegen möchte ich ihn ab und an in diesem Podcast einladen und euch an seinen Weisheiten teilhaben lassen. Marc, willkommen.
Ah, Dankeschön, Don Felix. Freut mich, wieder hier zu sein.
Ja, mich freut es, dass du dabei bist. Wie ich schon angekündigt habe, ich halte viel von deinen Weisheiten und deswegen denke ich, dass andere auch ähnlich denken werden. Was hast du zuletzt so getrieben?
Was habe ich zuletzt getrieben? Gestern haben wir uns den Piepser in die Hand gedrückt. Ich habe tagsüber Notarztdienst gehabt und du die Nacht. Und bist trotz durcharbeiteter Nacht heute Morgen wieder voll am Start.
Wie soll es anders sein? Wir haben ja unsere Overlaps festgestellt, dass wir uns sehr in der Notfallmedizin involvieren, aber auch irgendwie im Teaching und dass wir Strukturen verbessern wollen. In der Vergangenheit haben wir schon mal über ein anderes Buch, das du rausgebracht hast, gesprochen. Und jetzt hast du wieder ein neues Buch rausgebracht. Das ist sehr kurzweilig. Man kann es immer gut zwischendrin lesen. Ich habe es jetzt schon mehrmals so durchgeblättert und einmal von vorne bis hinten durchgelesen. Magst du kurz was zu deinem Buch sagen?
Ja klar, nichts lieber als das. Frag einen Autor, was er gerade geschrieben hat. Ich habe das Buch geschrieben, 101 Anästhesieperlen, Einsichten und Erkenntnisse voller Wahrheit, Witz und Weisheiten. Und da geht es nicht um meine Weisheiten und Erkenntnisse, sondern das sind klinische Sprüche, die ich gesammelt habe, indem ich viele Anästhesisten persönlich und im Internet gefragt habe, was denn so ihre Sprüche sind, die sie im Laufe ihrer Jahre, Jahrzehnte für richtig oder wahr oder nützlich gehalten haben. Und wenn man alle zusammenfasst, die ich da gefragt habe, dann kommen insgesamt über 1000 Jahre klinische Erfahrung zusammen. Und aus denen habe ich 101 ausgewählt und dann immer geguckt, was bedeutet dieser Spruch für mich? Also manche davon sind recht einleuchtend, aber manche vielleicht erst auf den zweiten Teil. Und dann habe ich mir gedacht, was bedeutet der Spruch jeweils für mich? Und dann habe ich geguckt, gibt es dafür wissenschaftliche Evidenz? Gibt es Studien, die das, was Kliniker für richtig empfunden haben, auch untermauern? Und es stellte sich raus für erstaunlich viele, gibt es klinische Studien oder auch größere Studien teilweise, die das belegen, was dann in einem Aphorismus oder in einem Spruch zusammengefasst wurde.
Magst du für mich und alle anderen, die nicht so gut Deutsch können, nochmal erklären, was ein Apomorphismus ist?
Ein Aphorismus?
Und Aphorismus.
Ja.
Geht schon los.
Ja, danke. Also danke, dass du mich daran erinnerst. Ich wollte das ursprünglich 101 Anästhesie-Aphorismen nennen, weil ich so Alliterationen gut finde. Aber dann habe ich das ein paar Piotlern gesagt und die Piotler haben gesagt, was ist ein Aphorismus? Und dann habe ich gedacht, okay, gut, es ist sinnvoll. Ein Aphorismus ist ein Spruch, der eine Idee auf den Punkt bringt.
Okay. Also ich muss sagen, ich habe gleich den allerersten, der hat mich schon gleich geködert. Also der Spruch selber, der ist ganz klar, wir behandeln den Patienten, nicht den Monitor. Aber die Ausführung dazu im Text, die finde ich höchst sympathisch, weil du hast erstmal als allererstes mal deine eigene Ruheherzfrequenz geflext, ja, wie 42er Herzfrequenz, glaube ich, war es, 43. Das ist schon mal ziemlich beeindruckend. Und dann hast du noch über Gammanägel geredet, was ja was ist, was ich gerne mache. Insofern ging das super los für mich, dein Buch.
Ja, das habe ich tatsächlich schon öfters gehört. Und ich denke, bei meinem nächsten Buch fange ich nicht an, damit über mich zu reden. Aber das Entscheidende ist halt, wenn man nur auf Definitionen und nur auf den Monitor guckt, dann entgeht einem teilweise häufig, was ist eigentlich gesund. Und nur weil ich oder jeder andere Sportler, der Ausdauersport macht, einen Ruhepuls hat, der unter 60 liegt, ist er zwar per Definition als erwachsener Prädikat, bedeutet aber nicht, dass der jetzt sofort Pacing braucht. Also speziell auch, wenn wir ihn in der Notfallmedizin zum Beispiel sehen. Und das Gleiche, wenn man einen Gammanagel einschlägt, dann sieht das beim Anästhesisten auf dem Monitor gerne mal wie eine VT oder wie Flimmern aus. Und auch das bedeutet nicht, dass der sofort defibrilliert werden muss.
Sehe ich genauso, also kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, bei sowas ist es natürlich wichtig, dass man dran denkt. Man kann sowas natürlich auch schnell als Ausrede formulieren. Das ist vollkommen richtig, die Informationen. Und wenn man den Monitor im Blick hat und diese Informationen auch in seine Entscheidung mit einbezieht, dann ist das wichtig. Aber ich kann mir halt auch Leute vorstellen, die letztendlich aus Faulheit dann sagen, ja, der Monitor, das ist mir jetzt wurscht, ich behandle jetzt den Patienten. Das heißt, meiner Meinung nach muss man das immer so ein bisschen abwägen, aber trotzdem das Gesamtkonstrukt im Auge halten.
Ja, das Entscheidende ist halt, dass man bei aller Technik und aller Digitalisierung und allem Monitoring, was wir haben, halt den Patienten nicht vergessen. Und als ich angefangen habe, Anästhesie zu lernen im letzten Jahrtausend, weil ich bin ein Arzt aus dem letzten Jahrtausend, da hat mir ein klinischer Lehrer gesagt, du musst immer wissen, was auf der anderen Seite vom Tuch passiert. Das reicht nicht, wenn du nur auf den Monitor schaust, und du brauchst auch immer einen Blick auf die Haut vom Patienten. Also egal, was das für eine Operation ist, schau das irgendwo, dass du die Haut sehen kannst, weil die eben nicht am Monitor ist. Und idealerweise, was nicht bei jeder Operation geht, aber bei vielen, auch schau, dass der Atemweg, den du verwendest, nicht komplett abgedeckt ist, sondern dass du das auch sehen kannst. Und dann eben auf die andere Seite gucken. Ein guter Anästhesist weiß eben halt nicht nur, was am Monitor passiert, sondern der kennt dann letztendlich irgendwann mal auch jeden Schritt der Operation. Der weiß, wann die entscheidenden Schritte sind, und der weiß auch, wann es jetzt irgendwann mal brenzlig werden könnte oder sollte. Also der braucht die Ansage von auf der anderen Seite vom Tuch nicht, jetzt kommt gleich der Knochenzement, sondern der hat das schon gerochen und der weiß, dass jetzt gleich der Knochenzement kommt. Und es ist zwar gut und sollte Standard sein, dass das angesagt wird, aber wenn es ein guter Anästhesist ist, dann weiß der das schon vorher.
Nebenbemerkung, es gibt nichts, was besser riecht als Knochenzement. Danke, dass du es angesprochen hast. Ja, und ein guter Chirurg auf der anderen Seite, meine ich, gibt trotzdem eben diese Informationen, denn wir wollen ja das wegkompensieren, dass wenn auf der einen Seite vom Tuch oder auf der anderen jemand, der vielleicht noch weniger Erfahrung ist, dass dadurch Probleme entstehen. Und das heißt, wenn man da offen drüber kommuniziert, jetzt kommt der Zement oder was auch immer wir jetzt machen, dann ist das das Beste für einen Patienten. Zudem tut ein guter Chirurg, wenn möglich, beim Abkleben und Abdecken das Klebetuch nicht auf den Tubus drauf machen, wenn wir schon dabei sind.
Stimmt.
Sollen wir uns mal dem nächsten Spruch, nämlich Nummer 9, zuwenden?
Das ist klar.
Ich lese ihn mal vor. Geh auf die Toilette, bevor du Stunden im OP verschwindest und eventuell keine Ablöse kommt. Ich würde das gröber fassen, dass das halt alle betrifft, weil wir in Hochstressjobs arbeiten. Ich habe das ein bisschen bagatellisiert und gesagt, iss Piss und Kack, wenn du kannst. Aber es kommt natürlich aufs selbe raus.
Ja, und das ist so, das ist für in der Anästhesie ist es so, man kann halt nicht einfach den Saal verlassen und irgendwo anders hingehen.
Außer um Kaffee zu holen. Sorry.
Schön wär's. Ja, leider, nee, geht auch nicht. Und dementsprechend ist es gut, wenn man da vorher drauf achtet oder wenn man das so plant, dass das funktioniert. Und man wird auch als Oberarzt oder als Gangaufsicht oder so, wird man danach gemessen, ob die Leute ihre Pausen bekommen oder nicht. Nicht nur nach dem, was man irgendwie klinisch drauf hat oder hin und wieder irgendwo vielleicht helfen kann, sondern auch, ob man den anderen die Pausen ermöglicht. Und das ist auch in Ordnung so, weil ohne Pause, wenn wir eine volle Blase haben, können wir schlecht denken. Und wenn wir schlecht denken können, dann ist das nicht gut für einen Patienten.
Ich glaube, das kann jeder mit einer vollen Blase unterschreiben, der vielleicht da schon mal länger rumstand oder rumsaß. Insbesondere ist das sehr unangenehm, wenn man dazu noch eine Bleischürze anhat. Ich wurde vor kurzem tatsächlich von einem PJ-Studenten gefragt, ob ich denn schon mal abtreten musste während einer OP, weil ich so dringend aufs Klo musste. Und ich habe das zum Glück noch nie machen müssen, weil ich mich, glaube ich, natürlich an diesen Spruch schon immer gehalten habe.
Und ich sage jetzt mal, Orthopädie und Unfallchirurgie ist ja auch ein Fach, wo man glücklicherweise jetzt nicht 9 Stunden am Stück am Tisch steht. Da habt ihr es tatsächlich noch schlechter als wir, weil es bedarf mehr Motivation zu sagen, ich ziehe mich jetzt nochmal, also ich gehe jetzt raus und ich ziehe mich nochmal neu an. Und wenn man der ist, der die Operation führt, dann ist das vielleicht noch eher möglich, aber wenn man der ist, der nur nebendran steht und man operiert zusammen mit dem Chefarzt, dann ist das natürlich nochmal schwieriger. Ich kenne das aus der Herzanästhesie, wo die Chirurgen teilweise dann gesagt haben, okay, gut, jetzt eine kleine Pause, wir gehen alle mal kurz raus, trinken mal kurz was und kommen dann wieder. Fand ich auch spannend.
Das finde ich tatsächlich spannend. Ich habe tatsächlich auf deiner Seite vom Tuch eine Weile in der Herzchirurgie mit assistieren dürfen während meiner Anästhesiezeit. Und da habe ich das gar nicht so miterlebt, aber ich glaube, das ist ein guter Trend, dass man sozusagen auch auf sich selber hört und sich selber mal eine Pause gewährt. Und mutmaßlich habe ich jetzt keinen Beleg dafür so direkt, aber ich vermute, dass es am Ende dann vielleicht doch schneller geht. Wenn man davor kurz eine Pause macht, dann kommt man frischer zurück, arbeitet konzentriert weiter. Und aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn man irgendwelche Projekte hat, dann geht es wahrscheinlich am Ende doch schneller.
Ja, und gut überlegt. Das Abstruseste oder das Krasseste, was ich da mal so am Anfang erlebt habe, ich habe 3 Jahre in Neuseeland gearbeitet und dort auch eben Herzanästhesie und das war gleich an meinem allerersten Tag. Da hat dort der Chef der Kardiochirurgen, hat dann einen Situs vorgefunden, der anders aussah, als er sich das geplant hatte und es war klar für ihn in dem Moment, dass die OP, die er eigentlich durchführen wollte, so wahrscheinlich nicht geht. Dass er mehr machen muss, als das eigentlich geplant war und hat gedacht, okay, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Und hat zu dem Kardioanästhesisten, der neben mir stand, der mich eingearbeitet hat, gesagt, du, Dick, ich muss mit dir darüber reden, das läuft jetzt nicht so, wie wir es gedacht haben. Lass uns doch mal kurz raus in den Kaffeeraum gehen. Oder Tea Room, wie das da hieß. Und dann sind beide, der Chirurg ist abgetreten und der Anästhesist ist mitgegangen und ich stand da und der Assistent des Herzchirurgen stand da und hat ein feuchtes Tuch auf den offenen Thorax gelegt und wir guckten uns so an und ich sage, passiert das hier öfters? Und er sagt, ich weiß nicht, ist auch mein erster Tag hier. Und dann haben sie draußen besprochen, was sie machen wollen, in Ruhe. Und kam wieder rein und sagte, okay, gut, jetzt haben wir einen Plan, wir machen das so und so. Und also sie haben nur 5 Minuten gebraucht, aber es war wirklich, sie haben sich sozusagen so richtig rausgenommen und haben in Ruhe besprochen, was sie jetzt aufgrund des Unerwarteten, wie sie da weiter vorgehen wollten. Und es lief dann gut und zügig und smooth und es ging auch gut aus für den Patienten.
Ich bewege mich ja jetzt so ein bisschen nicht in der Kardiochirurgie, aber letztendlich würde ich sagen, man könnte das fast als erweiterten Team-Timeout bezeichnen, was die gemacht haben. Ja. Und ich bin ja ein Riesenfreund von Team-Timeouts. Also für die es nicht kennen, ist, dass man einfach kurz die Situation unterbricht, den Ist-Zustand einmal kurz durchspricht, die gemeinsamen Ziele definiert und dann Aufgaben verteilt, damit man zielstrebig das gemeinsame Ziel erreichen kann. Und ja, das ist nochmal ein spannendes Thema, was man, glaube ich, da ansprechen kann. Ich glaube aber, ich würde jetzt gerne zu einem Punkt kommen, den ich glaube, ich habe den am Anfang missverstanden, aber Punkt 34 war, der Feind des Guten ist das Bessere. Mhm. Was meinst du damit?
Ich meine damit, dass, oder in Medizinerdeutsch, was ist obsolet? Obsolet ist der frühere Goldstandard. Es gibt ganz viele Dinge, die wir in der Medizin früher gemacht haben, wo es hieß, das ist das Beste, das ist Cutting Edge und so macht man das jetzt. Und das war zum Beispiel mal Rauch in den Afterblasen zur Reanimation. Okay. Das machen wir heute nicht mehr, weil da gibt es was Besseres.
Okay.
Und Das, also manche Sachen, wenn man sich dann so überlegt, der andere Sache, ähnlicher Körpereingang, Einleitung, Narkoseeinleitung mit einem Öl-Äther-Gemisch, auch rektal. War mal Standard. Funktioniert auch, wenn man sich die Originalpublikationen anguckt. Da steht auch die Mischung drin, die verwendet wurde und wie lange es ungefähr gedauert hat, nämlich so ungefähr eine halbe Stunde, bis der Patient eingeschlafen hat, ist. Und das wurde immerhin noch so bis 1930 wurde das noch so verwendet und hat auch funktioniert. Inzwischen gibt es halt was Besseres. Und deshalb machen wir das nicht mehr, weil es gibt Dinge, die sind besser steuerbar, sind sicherer. Und das wird es natürlich auch für Dinge geben, von denen wir jetzt denken, dass das unser Goldstandard ist. Und für mich war dabei sozusagen die spannende Frage, nicht nur, was machen wir nicht mehr, sondern auch, was machen wir jetzt gerade, was wir jetzt für unseren Goldstandard halten, aber was vielleicht in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren sagt, wie konntet ihr nur?
Ja, da fallen mir 2 Sachen dazu ein. Also ich bin ja noch nicht so lange im Geschäft wie du, aber ich merke, ich bin jetzt lange genug im Geschäft, dass ich halt mich dran erinnern kann, wie wir früher was anders gemacht haben. Und ich glaube, eine der großen Challenges in der Medizin ist es, die Medizin ist ein sehr schnelllebiges Geschäft, wo eben häufig Änderungen sind, die man dann plötzlich verarbeiten muss. Und ich glaube, der Urinstinkt des Menschen ist zu sagen, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Veränderung. Ich mache das einfach so weiter, wie ich das gemacht habe.
Es funktioniert ja gut, warum soll ich was ändern?
Genau, und ich glaube, oder das haben wir immer schon so gemacht. Also ich glaube, das ist doch der klassische Spruch, den man sagt, nee, das haben wir immer schon so gemacht, wir machen das jetzt so weiter. Und ich glaube, das separiert so ein bisschen die Spreu von Weizen, dass man da weiterhin kritisch bleibt und sagt, okay, ich bin jetzt bereit, sozusagen den nächsten Schritt zu machen und was Neues zu machen, wenn sich gezeigt hat, dass das Neue eben der richtige oder bessere Weg ist.
Also da kann ja. Wenn du Lust hast, können wir da auch einen Riesenfass aufmachen, Facharzt für Notfallmedizin.
Ja, also ich meine, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das der deutsche Spruch dafür ist, aber auf Englisch nennt man das ja Preaching to the Choir. Ich glaube, da werden wir beide jetzt keine große Diskussion aufmachen müssen, weil ich glaube, wir haben da eine überlappende Meinung, schätze ich jetzt mal.
Ja, ist so. Aber viele positionieren sich gerade sehr laut, dass wir doch dabei bleiben sollen, bei dem, was wir schon immer gemacht haben. Wobei das alle anderen Länder um uns herum schon längst entschieden haben, dass das notwendig ist. Bin gespannt, wie lange das sozusagen noch dauert.
Ja, also ohne jetzt da, weil das ist tatsächlich ein Riesenfass, gell? Aber da, ich glaube, da sind einerseits natürlich so persönliche Befindlichkeiten am Werk, aber auch leider die Struktur der medizinischen Ausbildung in Deutschland spielt da ja eine große Rolle, dass das ist föderalistisch das richtige Wort. Also dass wir das bundesstaatlich dirigieren und da muss man natürlich sehr viel synchronisieren, damit man sowas plötzlich umändern kann. Aber du hast recht, das ist ein großes Fach. Ich glaube, die Take-Home-Message ist, wir sind pro Notfallmediziner, Facharzt. Ich glaube, für Leute wie mich, also ich bin kurz vor Abschluss meiner Zusatzbezeichnung klinische Akut- und Notfallmedizin. Ich glaube, sowas wird es immer geben sollen, dass man eben, wenn man schon einen anderen Facharzt hat, der irgendwie akutmedizinisch relevant ist, dass man schnell umsteigen kann, beziehungsweise schnell dieses dazu bekommen kann. Aber natürlich sollte man auch Leuten, die jetzt frisch aus dem Studium kommen, die Chance geben, sich eigentlich direkt drauf zu spezialisieren. Und wenn man ehrlich ist, wenn man das mathematisch mal durchrechnet, jetzt ist es so, wenn ich Notfallmediziner sein will, dann muss ich erst einen Facharzt machen. Das dauert 5 bis 6 Jahre plus 2 Jahre Weiterbildung. Also sind wir bei 7 bis 8 Jahren. Das ist extrem lange. Wenn ich mich richtig erinnere, mein Freund Flo, der in Amerika seine Notfallmediziner-Facharzt gemacht hat, der hat, glaube ich, 3 bis 4 Jahre gebraucht.
Ja.
Sollen wir?
Aber lassen wir das fast zu.
Ja, also wir machen es jetzt wieder zu. Wir haben einmal kurz reingeguckt, geschaut, was da so drin schwimmt und jetzt bewegen wir uns weiter. Jetzt kommen wir zunehmend zu meinen Lieblingssprüchen. Also ich habe noch 2 Sprüche, die ich sehr relevant finde, über die wir reden können. Und zwar würde ich einmal gerne den Spruch Nummer 66 vorlesen. Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen. Das finde ich das, also gerade in der heutigen Zeit mit Social Media und so, finde ich, das ist ja nicht nur eine medizinische Weisheit, das sollte eigentlich eine Lebensweisheit sein. Und ich kenne das jetzt aus der Medizin, so ein ehemaliger Chef von mir, der seines Zeichens Neurochirurg ist und extrem vernünftig, muss man fast immer dazu sagen, schon bei Chirurgen leider, der hat immer gesagt, der hat immer, wenn er Patienten dann geholfen hat, dann kam ganz oft von den Patienten so, oh, endlich mal ein Arzt, der sich auskennt, und die anderen haben alle nur Schmarrn geredet. Ich kenne viele Ärzte und Ärztinnen, die dem zugestimmt hätten, damit sie sich eben selber besser fühlen und gesagt hätten, ja, ich bin schon ziemlich geil und die anderen, die sind halt einfach dumm gewesen. Aber der hat immer gesagt, ja, wissen Sie, der letzte Arzt, der ist immer der Schlauste. Und ich finde, ich versuche mich da auch dran zu halten, dass ich eben nicht zu sehr andere da abwerte, sondern ich gucke halt, wie sind die eigentlich auf ihre Entscheidungsfindung gekommen? Und vielleicht wäre ich in derselben Situation zur selben Entscheidungsfindung gekommen.
Ja, und da hast du völlig recht. Und so in der Zwischenfallsanalyse, da heißt das dann Hindsight Bias. Also ja. Der Spruch ist ja relativ alt von Georg Christoph Lichtenberg, aber Hindsight Bias bedeutet, also modern formuliert, dass wir, wenn wir zurückschauen, dann kennen wir die Kette von allen Entscheidungen und Konsequenzen, die stattgefunden haben. Aber in dem Moment, in der Vergangenheit, haben wir die ganzen Informationen nicht und wir wissen auch noch nicht, wie sich jede Entscheidung auswirkt. Und fällt uns total leicht zu denken, wir oder zu glauben, wir hätten in der Vergangenheit diese Entscheidung nicht getroffen. Aber wir haben all die Informationen. Genau wie du sagst, der letzte Arzt ist immer der Schlauste. Und uns vorzustellen, wir hätten die Informationen nicht und trotzdem richtig zu entscheiden, das ist nicht immer so, sage ich jetzt mal.
Und ich habe gelernt, deswegen anstatt irgendwelche schnellen Urteile zu treffen, dass ich einfach mal mich ein bisschen zurücklehne und entweder in meinem Kopf das selber durchgehe oder, wenn ich die Möglichkeit habe, einfach direkt frage. Sag mal, wie seid ihr auf die Entscheidung getroffen oder gibt es irgendeine Information, die ihr zu dem Zeitpunkt hattet, die ich jetzt vielleicht gar nicht habe? Und da fällt es einem dann oft leichter, das nachzuvollziehen, wie diese Entscheidungsfindung zustande gekommen ist, und b, eröffnet das natürlich einen Dialog auch, um dann ein konstruktives Feedback zu geben. Während wenn man direkt auf die Leute verbal einprügelt und sagt, Alter, was war denn das für ein Scheiß, dann kommt man natürlich nicht weit.
Ja, und das ist gut, weil du sagst, was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist nochmal besser zu fragen, oder was waren die Gründe für deine Entscheidung? Ja. Weil das Ganze für den, der antwortet, leichter macht zu antworten, weil dadurch, dass du sagst, was waren die Gründe, externalisierst du das und sagst, er hat sozusagen auf was reagiert, was außerhalb war. Während wenn du fragst, warum hast du dich so entschieden, dann das Warum zielt eher sozusagen auf die inneren Beweggründe und damit zielt es eher auf die Person und damit kommt man eher in die Verteidigungshaltung. Weil bei einer Warum-Frage kommt man eher so in die Defensive, weil man denkt, jetzt geht es sozusagen um mich. Während wenn ich sage, was waren die Gründe, dann liegt es außerhalb von mir und dann ist es einfacher, darüber zu reden. Also gerade fürs Debriefing ist das eine super Frage, sozusagen das Warum zu vermeiden und eher zu fragen, was waren die Gründe.
And that, ladies and gentlemen, ist, wieso Mark Weinert Kommunikationsexperte ist und ich nur so ein Typ.
Ja, aber du machst es ja auch richtig.
Ja, aber das war ja nochmal so richtig ein bisschen in die Tiefe gegangen. Was waren die Gründe, wieso du dich so entschieden hast? Das ist doch fantastisch. Kleine Änderung und mehr Outcome. Gefällt mir richtig gut. Magst du dazu noch was sagen oder sollen wir zu meinem letzten Abschlusspunkt kommen? Ich glaube, den können wir richtig lange feiern.
Na, dann kommen wir doch zu deinem letzten Abschlusspunkt.
Okay, also wir wollen vor allem ja nicht das ganze Buch vorlesen, sondern die Leute sollen ja auch mal selber das Buch lesen. Und man muss dazu sagen, es kann ja sein, dass andere Leute andere Schlüsse aus diesem Buch ziehen und andere Punkte gut finden. Also mein Lieblingsspruch ist, Fähigkeit und Lautstärke sind umgekehrt proportional.
Ja, das ist was ich mir schon früh gedacht habe, weil, wie gesagt, auch noch Medizin in steinzeitlichen Zeiten war es dann doch oft so, dass morgens nach dem Nachtdienst es schon hin und wieder laut geworden ist und eben nicht gefragt wurde, was waren die Gründe, weshalb du dich so entschieden hast, sondern eher so, bist du dumm? Und das ist auch gerne mal laut geworden. Und es ist aber nicht so, dass wenn man besonders laut wird, wenn man jemand anders anschreit, dass man dadurch besondere Fähigkeiten zeigt, sondern es ist halt meistens so oder frei übersetzt, wer schreit, hat Unrecht. Und eine wunderschöne Studie, die von Cambridge von Forschern von Cambridge durchgeführt wurde, ist, dass sie untersucht haben, wie das mit den Brüllaffen ausschaut. Es gibt Affen, die haben so einen besonderen Resonanzkörper am Kehlkopf, den sie aufblasen können, damit sie besonders laut schreien können. Und tatsächlich haben sie geguckt, wie ist denn das, wenn die so einen besonders großen Resonanzkörper haben. Es stellt sich raus, je größer der Resonanzkörper ist und je lauter die schreien können, desto kleiner sind die Hoden von denen.
Wir lassen das jetzt mal so offen stehen. Ich kenne das ja mit dem Lautwerden auch aus der Chirurgie. Ich habe in meiner Zeit ja auch schon einige so Oldschool-Chirurgen miterlebt und Hodengröße habe ich damals nicht kontrolliert. Aber wir können jetzt unsere Mutmaßungen treffen. Ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich immer Glück, beziehungsweise ich habe das sehr gut selektiert. Ich habe mir immer chirurgische Chefs ausgesucht, die eben sehr vernunftbasiert sind, die eigentlich nie laut geworden sind. Und deswegen ist es für mich immer fast nochmal auffälliger, wenn ich mich dann in einem anderen Umfeld befinde, wo ich dann mal auf so jemanden treffe, weil mich schmeißt das nicht aus der Bahn, aber ich denke halt dann immer genau das, was du gerade gesagt hast, bezüglich der Ruhe. Ja.
Es gibt eine Situation, wo man tatsächlich sozusagen seine Stimme so richtig erheben kann, aber das ist in einem Notfall, um anderen zu sagen, dass sie leise sein sollen, damit jeder versteht, was gesagt wird. Und natürlich muss die Stimme laut genug sein, wenn man Anweisungen gibt, dass der andere sie versteht, wenn ich nur so vor mich hinmurmle. Das hilft natürlich auch nicht, aber es gibt keinen vernünftigen Grund, jemand in der Medizin anzuschreien.
Genau, ich glaube, das ist der Key jetzt gewesen, dass man sagt, okay, gerade im akutmedizinischen Sektor ist es eben schon wichtig, dass man hörbar spricht, also laut und deutlich ist, glaube ich, da die Devise, aber nicht jemanden niedermachen oder halt eben schreien im Sinne von jemanden anschreien. Also es gibt, wie du sagst, die Situation, dass man schreien muss. Ich habe auch schon erlebt, dass zum Beispiel ein lautes Stopp geschrien werden muss. Zum Beispiel gestern, als wir eine Striker-Trage aus dem Auto rausgezogen haben und einem, nicht mir, sondern jemand anderem aufgefallen ist, dass da ein Kabel noch wo hängt und der dann eben sehr laut Stopp geschrien hat. Das ist genau das Korrekte, aber das ist eben ein gerichtetes Schreien und nicht ein Anschreien. Also ich glaube, das ist definitiv, die letzten zwei waren meine Lieblingssprüche. Da steht ja, ich lese nochmal vorne drauf, der Titel, da steht ja 101 Anästhesieperlen. Ich würde sagen, dass die meisten tatsächlich sehr global anwendbar sind. Da sind natürlich schon spezifische Sachen, die dann irgendwie in Richtung Regionalanästhesie gehen. Die sind jetzt vielleicht für alle Ärzte, die da rumlaufen und Ärztinnen, nicht ganz applikabel. Aber insbesondere die wir jetzt vorgelesen haben und besprochen haben und viele andere, glaube ich, da kann man viel Weisheiten rausziehen. Ich glaube, ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, als mich jemand gefragt hat, wieso ich mir sowas durchlese, da steht ja Anästhesie drauf, habe ich gesagt, vielleicht sollte man als 102. Spruch anfügen, kenne deinen Feind. Das habe ich natürlich mit Augenzwinkern gesagt. Aber wenn man was über den Gegenpart weiß, mit dem man arbeitet, dann fällt halt das Arbeiten doch ein bisschen leichter.
Und das ist ja auch ein schöner Loop zum Anfang. Zudem, wir behandeln den Patienten nicht den Monitor, dass der gute Anästhesist weiß, was auf der anderen Seite vom Tuch passiert.
Genau, und der gute Chirurg weiß, was auf der anderen Seite vom Tuch vorgeht im Kopf. Ich würde sagen, wir haben das Buch schön durchdekliniert. Ich hoffe, dass Leute motiviert sind, sich das durchzulesen. Ich würde zum Abschluss noch ein paar von unseren Standardsachen abarbeiten. Und zwar haben wir in unserem Podcast eine Rubrik, die nennt sich Skalpell oder Spritze. Das heißt, ich gebe dir jetzt eine Option von zwei Sachen und du kannst dir eine aussuchen, die für dich besser passt und vielleicht kurz erklären, wieso. Was findest du besser, Zeigefinger schütteln oder Mittelfinger zeigen?
Oh, Ganz spontan, für mich ist es der Mittelfinger. Weil der Zeigefinger, den Zeigefinger zu schütteln, das ist tatsächlich der Mittelfinger auf einer anderen Ebene.
Ja, kann ich nachvollziehen. Und zu allerletzt gebührt dir noch die Ehre, wir haben ja eine Podcast-Playlist und wir versuchen da jede Folge ein Lied hinzuzufügen. Und als Gast gebührt dir die Ehre, dass du dir ein Lied aussuchst, das wir unserer Playlist hinzufügen.
Okay, ich habe mir darüber tatsächlich Gedanken gemacht und eine persönliche Notarzt-Playlist zusammengestellt. Und da ist mir eingefallen, dass offensichtlichste wäre natürlich irgendwie Staying Alive. Aber ich habe gedacht, das ist zu offensichtlich, das kann ich nicht nehmen. Und dann konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Das wäre alles nicht passiert von Annette Louison und habe mich dann aber für Narcotic von Liquido entschieden.
Ein richtig geiles Lied. Ich bin ein großer Fan von dem Lied. Ich glaube, mittlerweile gibt es irgendwie eine komische Coverversion. Auch das haben wir, vielleicht schließt das auch so ein bisschen den Bogen. Wir haben ja vorhin gesagt, wenn man älter wird, dann merkt man, dass man nicht mehr so ganz Bock hat auf Änderungen. Wenn man älter wird, fällt einem auf, dass wenn man Radio hört, dass lauter Coverlieder aus der Jugend plötzlich gespielt werden. Und dass man dann, bei uns in Bayern ist der Radiosender Bayern 1, das ist das, was man früher in der Jugend als Oldie-Sender bezeichnet hat, jetzt plötzlich die Lieder spielt aus seiner Jugend. Also das kann ich aber unterschreiben. Narcotic ist ein geiles Lied.
Ich habe dazu noch ein letztes Wort. Und zwar, wirklich alt bist du, wenn die Lieder, die du im Club gehört hast, sich wandeln und plötzlich im Radio zu hören sind. Und dann gibt es aber noch eine Stufe, ist nämlich, wenn du sie anfängst, im Supermarkt zu hören. Dann bist du wirklich alt.
Ich glaube, das ist ein schönes Abschlusswort. Lieber Marc, danke, dass du da warst. Ich hoffe, dass wir uns in der Zukunft nochmal für ein anderes Thema entscheiden können und das gemeinsam aufnehmen. Und ich wünsche dir einen schönen Tag.
Danke, Don Felix. Ich freue mich drauf.